Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Am Mikrofon begrüßt sie Manfred Kläuber und das sind unsere Themen heute.
Integrationsleistung. Rechenzentren bringen die Quantencomputer in den Regelbetrieb. KI für mich. Präsentationen schnell zusammengestellt mit Beautiful AI. Ausdrucksstark. Welche Emojis bei den Deutschen besonders beliebt sind. Und das digitale Logbuch Commerzbot.
Reden wir über Quantencomputer. Da hat es im letzten Jahr einige ziemlich aufregende Fortschritte gegeben. Zum Beispiel in der Fehlerkorrektur und in Bezug auf die Fähigkeit, fehlerkorrigierte Quantensysteme zu bauen.
Mit diesen Worten forderte Kathy Jellick, Informatikprofessorin an der Universität von Kalifornien in Berkeley, ihre Kolleginnen und Kollegen aus den wissenschaftlichen Rechenzentren dieser Welt auf, stärker darüber nachzudenken, wie denn Quantencomputer überhaupt in wissenschaftliche Rechenzentren integriert werden können. Und dabei, so Jellick, spiele die Fehlerkorrektur eine ganz entscheidende Rolle. Warum eigentlich, Peter Welchering?
Naja, die Supercomputer-Experten, die haben ja in der Vergangenheit immer gern mit großen Leistungszahlen argumentiert. Das ging dann immer so ähnlich wie beim Rennauto-Quartett. Also statt der 450 PS hat der Rechnerbolide eben 1 Trillion Rechenoperationen pro Sekunde. Und bei den Quantencomputern war das ein bisschen schwieriger mit der Zahl der Rechenoperationen. Deshalb wurde da dann auch immer mit der Zahl der Quantenbits argumentiert. Aber wenn diese Quantenbits eben nicht richtig arbeiten, also Fehler aufweisen, dann können die auch nicht die erwartete Rechenleistung bringen. Und deshalb drehte sich die Diskussion bei Einzug der Quantencomputer in die Rechenzentren dann auch immer darum, wie lange bleibt ein Quantensystem eigentlich stabil, damit man eben damit auch wirklich rechnen kann. Ja, und je weniger Fehler anfallen, je eher Fehler korrigiert werden können, bevor die Auswirkungen haben, umso länger kann das Quantensystem rechnen. Also umso mehr nützliches Quantencomputing habe ich, wenn man so will, Rechenzeit. Damit Quantencomputer in Zusammenarbeit mit anderen Computern in den Rechenzentren, auch mit Supercomputern, dann Projekte berechnen können, etwa in der Materialwissenschaft oder in der Finanzindustrie, dafür müssen die Quantensysteme über eine bestimmte Mindestzeit stabil bleiben. Und da haben sich tatsächlich im vergangenen Jahr massive Fortschritte ereignet. Und aufgrund dieser Fortschritte wird jetzt eben sehr viel intensiver über die Integration von Supercomputern in die Rechenzentren diskutiert. Da gibt es natürlich auch wieder ganz unterschiedliche Positionen. Den einen kann es dann nicht schnell genug gehen. Andere warnen vor einem Hype, was den Einzug in Quantencomputern dann in Rechenzentren generell angeht. Und die dritte Fraktion oder Reaktion, die baut dann tatsächlich die ersten integrierten Rechenzentren. Also wir haben es mit einer sehr lebhaften und wissenschaftlich sehr interessanten technischen Debatte zu tun.
Und in die wollen wir einsteigen und deshalb haben wir mit Supercomputer-Fachleuten gesprochen, die ganz intensiv an dieser Debatte mitwirken. 3 Computerexperten, 3 Positionen.
Quantencomputer laufen inzwischen stabil. Und sie sollen bald schon die Physiklabors verlassen und in konventionelle Höchstleistungsrechenzentren einziehen. Daran arbeiten Computerwissenschaftler, Physiker und Hardware-Ingenieure gerade. Auch Tommaso Magri vom Quantencomputerhersteller Quera aus Boston steckt in einem solchen Integrationsprojekt, dessen Rechner im nächsten Jahr den Betrieb aufnehmen. Magri nennt es
eine sehr wichtige Übereinkunft, gemeinsam mit dem japanischen Nationalen Institut für Industriewissenschaften und Technologie, EIST, und in Zusammenarbeit mit NVIDIA, einen unserer Quantencomputer beim EIST in Japan einzusetzen.
Ein Supercomputer mit Grafikprozessoren des Herstellers NVIDIA und ein Quantencomputer sollen im Laufe des kommenden Jahres so in einem Rechenzentrum integriert werden, dass sie sowohl Optimierungsberechnungen für diverse Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften als auch Simulationen und sogar KI-Anwendungen gemeinsam rechnen können. Tommaso Magri:
Wir wollen ein breites Anwendungsspektrum in mehreren Geschäftsbereichen auf Feldern wie Optimierung, maschinellem Lernen und Quantensimulation für grundlegendere wissenschaftliche Anwendungen erforschen.
Da aber ist tatsächlich noch viel Forschungsarbeit angesagt, meint der Computerwissenschaftler Jack Dongara, einer der Mitbegründer der Top 500-Liste der schnellsten Computer der Welt und Urgestein der Supercomputerbranche.
Today we only have a handful of
Wir haben heute nur eine Handvoll Algorithmen und Methoden, die die Vorteile des Quantencomputings nutzen können. Mit der Zeit wird das mehr, aber im Moment stecken diese Ideen noch in den Kinderschuhen. Sie müssen auf einer sehr grundlegenden Ebene, auf Forschungsebene, erforscht und entwickelt werden, bevor sie in einem wissenschaftlichen Anwendungsmix eingesetzt werden können.
Und das, so Jack Dongarra, werde wohl noch einige Jahre dauern. Quantencomputer aus den Labors herauszuholen und in die Rechenzentren zu bringen, hält auch er für eine gute und lohnenswerte Idee. Man dürfe sich allerdings nicht zu viele Ergebnisse in zu kurzer Zeit versprechen. Deshalb plädieren Informatikerinnen wie Kathy Jellick dafür, diese Integrationsmethoden nicht nur in reinen Forschungsprojekten zu erproben, sondern konkrete Aufgaben aus der Industrie anzunehmen. Die dürfen aber weder unternehmenskritisch noch direkt mit der laufenden Produktion verbunden sein. Nach Meinung von Kathy Jellick ersetzen die Quantencomputer auch keine universellen Höchstleistungsrechner, sondern werden ihnen angegliedert.
Ich bin wirklich gespannt, wie viel klassisches Computing wir für die Quantensysteme benötigen werden. Das wird eine große Herausforderung, sehr spannend. Aber Quantensysteme ersetzen nun mal nicht die herkömmlichen Computer, die wir für Wissenschaft und Technik einsetzen.
Stellt sich also die Frage, wo liegen denn die größten Herausforderungen, wenn klassische Supercomputertechnik und Quantencomputer zusammenkommen sollen, Peter?
Ja, da geht es gleich um mehrere Fragen. Wie werden die Rechenaufgaben zwischen universellen Höchstleistungsrechnern und Quantencomputern verteilt, ist so die erste und wichtigste. Die zweite dann, wie standardisieren wir die bisherige Maschinenprogrammierung von Quantencomputern? Und dann muss man sich überlegen, wie binden wir überhaupt weitere Hardware im Rechenzentrum hier ein? Also man sieht, dass wir bei diesen Fragen noch ziemlich am Anfang der Entwicklung stehen. Übrigens auch bei einer Frage nach integrierten Programmiersprachen. Aber immerhin genau bei der Standardisierung von solchen integrierten Programmiersprachen für Quantencomputer, die dann auch in Verbindung zu Supercomputern stehen, da tut sich enorm viel.
Und wie sehen erfolgsversprechende Ansätze dafür aus?
Ja, die haben logische Gatter zur Basis. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ein sehr einfacher und sogar ziemlich eleganter Einsatz, der seit 3 Jahren in der Debatte ist und während der vergangenen Monate enorm an Interesse gewonnen hat. Auch herkömmliche Computer arbeiten ja mit Gattern, zum Beispiel mit dem Und-Gatter oder mit dem Oder-Gatter. Das sind sozusagen die grundlegenden logischen Schaltpläne für Computer. Und genau solche logischen Gatter, mit denen kann man dann auch Quantenbits rechnen. Und da ist tatsächlich eine Menge an Entwicklungsarbeiten gemacht worden.
Reden wir noch über eine Erweiterung des Themas, Quantencomputing as a Service, das wird ja schon angeboten. Was kann denn aus diesen Cloud-Angeboten gelernt werden für die Integration von Quantencomputern in Rechenzentren?
Ja, das ist eine ganz spannende Diskussion, denn da kann man tatsächlich eine Menge mehr lernen, als auch die Supercomputer-Experten zunächst mal angenommen haben. Zum einen kann man lernen, mit welchen vorgeschalteten Systemen die Rechenaufgaben für die Verarbeitung durch Quantencomputer vorbereitet werden. Und da werden bisher oft sogenannte Quanten-Annealer eingesetzt. Also Quanten-Annealer, das sind Quantencomputer, die sind eben für ganz spezifische Aufgaben entwickelt worden. Die können auch nur diese einen besonderen Aufgaben eben erledigen. Und deshalb rechnen die Experten auch damit, dass zunächst solche Quanten-Annealer in die Datacenter integriert werden, später dann erst universelle Quantencomputer. Für Quanten-Annealer, da liegen tatsächlich bereits ganz gut eingeführte und ausgetestete Programmierschnittstellen vor. Bei universellen Quantencomputern, da sind die Hersteller eben noch nicht so weit. Allerdings machen die ersten Programmierschnittstellen, die es so auf Konferenzen zu sehen gibt, auch schon Mut. Und viele haben da die Aussicht, dass die Standardisierung hier sehr zügig vorgenommen werden kann. Auch vom Projekt am Japanischen Institut für Industriewissenschaften erwarten die Supercomputer-Experten da ziemlich weitreichende Kenntnisse. Also insofern dürfte zum einen Jack Dongarra recht behalten, wenn er darauf hinweist, dass kurzfristig solche integrierten Rechenzentren noch nicht in die industrielle Produktion gehen werden. Das braucht wohl wirklich noch Jahre. Aber was die Entwickler von Tommaso Macri ja ausprobieren und erforschen, das dürfte genau diese Integration mittelfristig auch wirklich in die industrielle Produktion bringen. Nur im Augenblick kann eben niemand so richtig genau sagen, ob das jetzt in 2 oder in 4 oder in 5 Jahren der Fall sein wird. Und deshalb wird über diese Zeiträume gerade ganz intensiv diskutiert.
Über den Einzug der Quantencomputer in die Höchstleistungsrechenzentren sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Computer und Kommunikation. KI für mich. Coole Apps, angetestet von Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus.
So, Fabi, wie sieht's aus? Feierabend?
Ja, eigentlich schon. Das Ding ist, ich muss noch so eine Präsentation fertig machen für einen Vortrag. Und da brauche ich noch ein bisschen für, weil die soll halt auch irgendwie halbwegs schön aussehen.
Ja, das ist doch gar kein Problem. Das kannst du mittlerweile doch einfach von einer künstlichen Intelligenz machen lassen und wir zwei können unseren Feierabend genießen.
Na, ob das mal gut geht, einfach die KI anwerfen und die Sonne genießen, statt an der Präsentation zu basteln. Wir werden es gleich erfahren. Hallo Fabi, hallo Robin.
Ja, hallo.
Hi.
Wie gesagt, ich bin da skeptisch, dass das mit diesen tollen Präsentationen auf Knopfdruck so klappt, denn mal ganz ehrlich, wenn ein langweiliger Vortrag von nichtssagendem Bildchen mit ebenso aussageschwachen Bullet Points untermalt wird, also ich bekomme da immer den unwiderstehlichen Drang, mich zu verabschieden. Gute Präsentationen zu erstellen, das ist eben Arbeit, das kostet Zeit und Hirnschmalz. Ja, und umso gespannter bin ich jetzt, was bei eurem Test von Beautiful AI herausgekommen ist. Sind die Präsentationen, die das KI-Tool da ausspuckt, im Vergleich zur Handmade überhaupt konkurrenzfähig?
Vom Aussehen her auf jeden Fall, denn die Präsis sehen einfach richtig schön aus. Das ist auch der Anspruch von der KI von Beautiful AI. Schönheit guter Designs liegt in Einfachheit und das merkt man tatsächlich auch. Die Farben sind echt schön, das ganze Design ist minimalistisch und jetzt nicht so effektüberladen oder so. Und es gibt auch verschiedene Grafiken und Piktogramme und verschiedene Schriftgrößen, das ist echt ganz cool.
Ja, und wir beide haben das einfach mal ausprobiert mit einer Präsentation darüber, wieso es denn wichtig ist, im Sommer Sonnencreme zu benutzen. Das haben wir auch dann so in den Prompt geschrieben. Den kann man übrigens auch sehr schön per Audioeingabe machen. Ich habe dann erstmal gar nichts zum Umfang gesagt. Der war am Ende dann mit 9 Slides aber echt gut. Einfach gesagt, hey KI, mach mir eine Präsi zur Wichtigkeit von Sonnencreme. Dann legt das Programm los und spuckt ein für sich fertiges Ergebnis aus.
Und wie ihr gesagt habt, sieht es ja auch ganz ordentlich aus, aber ob in der Schule, in der Uni oder im Job, am Ende kommt es ja vor allem darauf an, was drinsteht. Wie klappt es mit dem Inhalt?
Da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, vor allem, weil unser Thema halt doch echt einfach war. Mein Prompt war ja auf Deutsch, die Folien aber leider nicht alle. Da hat sich dann manchmal doch noch was Englisches reingemischt. Zum Beispiel auf einer Folie, wo die KI dann gesagt hat, okay, so hat sich Sonnencreme entwickelt. Die war dann eben auf Englisch. Also im Zweifelsfall muss man dann nochmal den Übersetzer anschmeißen oder sich was neu generieren lassen. Was aber auf jeden Fall cool war, ist der rote Faden. Es gibt eine Titelfolie, was zur Entwicklung, zur Wirkung, zu Inhaltsstoffen und zu verschiedenen Hauttypen. Das hat echt richtig gut geklappt. Inhaltlich war jetzt auch nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist irgendwie total falsch. Leider aber auch keine expliziten Quellen. Also wer hat wo was gesagt? Das ist natürlich vor allem so im Wissenschaftskontext dann relativ wichtig. Ich habe da nochmal explizit darum gebeten. Das hat aber leider auch nicht so gut geklappt. Sprachlich dafür aber echt schön kurz gefasst und knackig. Was mich noch so ein bisschen gewundert hat, es war tatsächlich ein Zitat drin von einer Dermatologin zum Thema UV-Strahlung. Meine Rückwärtsrecherche sozusagen hat gezeigt, ja, die hat tatsächlich mal einen Artikel dazu gemacht, aber eben ohne dieses genaue Zitat. Also so ein bisschen erfinderische Intelligenz und nicht nur künstliche Intelligenz hier.
Unser Fazit ist, das war ein dankbares Thema, aber wirklich gut umgesetzt. Das war jetzt nicht hochkomplex. Und ja, bei den wissenschaftlichen Arbeiten, da sollte man dann inhaltlich nochmal ein bisschen nachschärfen, nochmal drüber gucken. Aber das Gute ist, das ist mit der KI auch möglich. Man kann die nämlich danach einfach herunterladen und zum Beispiel in PowerPoint, das ist ja ein sehr führendes Tool von Microsoft Office, einfach weiter daran arbeiten und noch ein bisschen feilen.
Klar ist, die auf den letzten Drücker-Experten, die sollen gewarnt sein. Es sind keine Wunder in Rekordzeit zu erwarten. Sagt mal, wie würdet ihr denn Beautiful AI nutzen?
Auf jeden Fall zum Ideensammeln schon mal, denn da ist die KI echt sehr nützlich. Wenn ich so ein bisschen Inspiration brauche, zum Beispiel für einen roten Faden, wenn ich noch nicht so weiß, wie soll ich an dieses Thema in der Präsentation überhaupt herangehen, dann hilft die KI auf jeden Fall richtig gut. Ja,
und natürlich auch einfach, um schöne Folien zu haben, denn das ist echt der Hauptaspekt. Und wenn es um was Einfaches geht, wie bei uns die Sonnencreme, dann reichen tatsächlich auch 5 Minuten. Das Generieren an sich geht nämlich echt total flott. Muss es auch, denn die Nutzerschaft, die das ab und zu mal brauchen könnte, ist halt auch echt groß. Das zeigt zum Beispiel ein Blick in eine Studie des Marktforschungsinstituts InnoFact im Auftrag von einem Münchner Präsentationsdienstleister von vor Corona. Da haben 17% der Befragten gesagt, er oder sie nutzen PowerPoint täglich und knapp ein weiteres Viertel dann noch, sie brauchen das Tool zumindest einmal die Woche.
Da liegt es auf der Hand, dass der Bedarf für ein bisschen Unterstützung zweifelsohne vorhanden ist. Was würde denn der KI-Ghostwriter für Präsentationen gerne für seine Dienste haben?
Ich sag mal so, für Nutzer wie dich und mich kostet das Ganze etwa so $12. Das liegt erstmal daran, dass es ein Unternehmen aus San Francisco ist. Und es gibt zwar auch eine kostenlose Version, wo dann nur die händischen Präsentationen drin sind, also wo wir selber arbeiten müssen. Aber für die KI-Funktion müssen wir dann extra zahlen. Es gibt auch spezielle Angebote für Einzelpersonen, Teams oder ganze Unternehmen. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, was man haben möchte.
Also es gibt eben diese Features, dann vor allem sowas in Richtung Arbeitsspeicher und Support, wo man eben gucken muss, okay, was brauche ich, was für ein Modell passt. Aber Geld müssen wir auf jeden Fall bezahlen, machen aber auch viele Nutzerinnen und Nutzer. Nach eigenen Angaben sind das bei Beautiful AI nämlich schon über 3 Millionen.
Nicht unbedingt 100% fertiger, aber durchaus brauchbare Ergebnisse kommen heraus, wenn man sich von Beautiful AI Präsentationen erstellen lässt. Das ist zumindest der Eindruck unserer Tester. Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus, danke fürs Ausprobieren. Egal ob Messenger-Chat, E-Mail oder Internet-Post, die kleinen lustigen, traurigen, komischen oder frechen Gesichter, sie gehören mittlerweile zum Sprachumfang in der elektronischen Kommunikation. Emojis, vom freundlichen Smiley bis zur grün angelaufenen Wutkugel, sie sind auch bei den Deutschen sehr beliebt. Wie sie eingesetzt werden und auch wie sie eingeschätzt werden, das haben Forscher der Ruhr-Universität Bochum und der Charité Berlin untersucht. 280 Millionen Tweets kamen in die Analyse und Interviews mit mehr als 150 Probanden. Und worum es bei der Untersuchung genau ging, das habe ich die Expertin für digitale forensische Linguistik, Tatjana Schäffler von der Ruhr-Uni Bochum, gefragt.
In dieser Studie ging es uns erstmal darum, quasi die Basis zu schaffen für die Emoji-Forschung in der Sprachwissenschaft und auch in der Psychologie überhaupt. Wir wollten herausfinden, wie verwenden Personen in Deutschland Emojis und insbesondere, welche kleinen Unterschiede gibt es vielleicht zwischen Gesichtern, die so sich ganz ähnlich sehen, weil wir da sehr viel Hinweise eben hatten, dass sich die Emojis auch so ausdifferenzieren und so ein bisschen spezialisieren auf ihre Bedeutung.
Was sind denn wirklich die beliebtesten Emojis? Also der Smiley ist ja schon uralt, ist sicherlich noch einer, der gut geht, ne?
Ja, aber die allerbeliebtesten Emojis sind tatsächlich die lachenden und auch die sich lustig machenden Emojis sozusagen. Also das allerhäufigste in Deutschland ist das tränenlachende Emoji. Und in unserer Studie haben wir uns eben nicht nur öffentliche Kommunikation angeschaut, also von damals Twitter-Daten, sondern auch Chats in WhatsApp. Und in beiden tritt also dieses Emoji am häufigsten auf. Und danach differenziert sich das so ein bisschen. Also in der privaten Kommunikation kommen dann freundliche, lächelnde Smileys, Herzchen, Augen und so weiter. Und in der öffentlichen Kommunikation vielleicht noch das rollende, lachende Emoji und so ein paar Zwinker-Emoji und sowas.
Kann man denn aus der Verwendung dieser Emojis schon auf eine Stimmung in der Gesellschaft schließen?
Ja, das wird manchmal in der Forschung tatsächlich so versucht. Ich finde das teilweise ein bisschen schwierig, weil eben die Emojis oftmals dann auch uminterpretiert werden oder in verschiedenen Gruppen vielleicht verschieden verwendet werden. Also wir haben eben die Versuchspersonen gefragt, ja, was bedeutet denn dieses Emoji, wo würden sie das einsetzen? Und da kriegen wir teilweise recht überraschende Antworten, also auch die normalen Smileys, wo viele Leute dann sagen, ja, das ist einfach nur ein Lächeln oder das drückt aus, dass man glücklich ist. Da sagen uns dann jüngere Versuchspersonen, naja, das könnte sein, dass jemand über 30 sich freut, ja. Aber bei den jüngeren Personen wird das eher so passiv-aggressiv interpretiert. Ja, das ist irgendwie so ein verstelltes Lächeln. Das heißt gar nicht, dass man sich wirklich freut. Da gibt es also wirklich Unterschiede. Und deswegen finde ich das ein bisschen vereinfachend, dann zu sagen, ja, wir zählen einfach so, wie viele fröhliche Emojis gibt es und wie viele weinende. Und dann wissen wir irgendwie, wie es den Personen geht.
Das heißt, Sie haben in den Gesprächen mit Probanden, die Sie geführt haben, festgestellt, dass der Interpretationsspielraum zu Emojis doch höher ist, als man vielleicht erwarten würde?
Genau, ja. In der offiziellen Kommunikation, also in zum Beispiel der Liste beim Unicode, wo die Emojis eben aufgelistet sind und wo die Plattformen dann nachschauen, um das zu implementieren, da sind meistens nur so ein, zwei Hauptverwendungen genannt, Hauptbedeutungen. Und in unserer Befragung kam eben raus, dass es oftmals da sehr subtile Unterschiede gibt. Weiß nicht, der Totenkopf wird dann auch verwendet, wenn etwas unglaublich lustig ist. Oder manche Emojis, die vielleicht auch neu eingeführt wurden. Da hat sich vielleicht auch die Sprachgemeinschaft noch nicht so wirklich geeinigt, wie das jetzt verwendet werden soll. Also zum Beispiel das gestrichelte Gesicht, das ist ganz neu und das ist vielleicht noch wenig etabliert und das verwenden dann einige, um zu sagen, ja, emotionslos. Andere sagen, ja, ich werde ignoriert oder ich schäme mich. Andere sagen, sie verwenden das, um Überraschung auszudrücken oder Verwirrung. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten dann.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es jedenfalls so mit der asynchronen Kommunikation, zum Beispiel eben halt über Chat oder auch über E-Mail, dass man oft das Gefühl hat, dass man nicht richtig verstanden wird oder auch nicht richtig versteht, was der Sender einem mitteilen will, weil die Kommunikation eben halt asynchron ist. Wenn jetzt noch dazu ja uneindeutige Emojis kommen, macht das die Kommunikation nicht noch schwieriger?
Ja, ich glaube aber, dass die Emojis hier tatsächlich als helfend empfunden werden. Also wir haben eben festgestellt in der sprachwissenschaftlichen Forschung, dass die Emojis ja auch so einen Erfolgskurs hingelegt haben, eben weil sie eine kommunikative Lücke füllen. Ja, etwas, was wir eben schlecht ausdrücken können in der schriftlichen asynchronen Kommunikation, also wie ist das eigentlich jetzt gemeint? Ja, ich kann heute nicht kommen zu unserer Verabredung, aber tut es mir dann wirklich leid? Ja, und das kann ich eben dann durch Emojis ausdrücken. Und deswegen denke ich auch, dass die Emojis so wichtig geworden sind. Und die Menschen, die miteinander kommunizieren, die einigen sich dann ja über die Zeit so auf ganz natürliche Weise durch Konventionalisierung darüber, was so ein Emoji eben in der Gruppe bedeutet und wie die das interpretieren.
Das war Tatjana Schäffler von der Ruhr-Uni Bochum über Emojis und wie sie in Deutschland genutzt werden.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 31849.
Langsam taucht sein Totenschädel aus dem Hintergrundbild auf. Seine Zahnstümpfe erstrahlen im weißesten Weiß. Und seine toten Augen leuchten. Herzlich willkommen auf deinem PC, ertönt seine Stimme aus den Lautsprechern. Erwin, rufe ich erstaunt aus. Erwin ist das Stück Bordsoftware, das sich auf meinem PC eingenistet hat. Warst du wieder an meinem Rotwein, frage ich. Er trinkt nämlich ein bisschen viel. Und dann wird er seltsam. Aber so war er noch nie. Er ignoriert meine Verblüffung und fragt stattdessen zurück. Kennst du schon unsere neuesten Premium-Angebote? In unserem weltumspannenden Botnet steht der Kunde immer im Mittelpunkt. Jetzt noch besser. Sichere dir gleich dein Gratisgeschenk. Erwin! Unsere Mission ist es, stets die optimalsten und bestesten Lösungen anzubieten. Erwin! Seine Zahnstümpfe verfärben sich wieder braun und sein strahlender Blick erstirbt. Bist du jetzt verstört, Raunster? Hast du gedacht, ich wäre zu einem e-kommerziellen Chatbot mutiert? So einem Textbaustein mit anderen Mitteln? Einer aufgebohrten Autocompletion? Einem hyperdimensionalen Sprachraum, der auf Werbebannern trainiert worden ist? Ja, gebe ich zu. Eine Knochenhand, die ein Weinglas umklammert, schießt aus dem Bildschirm. Einschenken, herrscht er mich an. Er leert das Glas in einem Zug, breitet seine skelettierten Arme aus und stürzt sich rücklings in sein verstecktes Verzeichnis. Lieber ein besoffener Zombie als ein künstlich intelligenter Bot, höre ich ihn noch. Und dann skandiert er, Erwin, Erwin, da weiß man, was man hat. Ja. Eigentlich hat er ja recht. Nüchtern besehen.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Die Berliner Polizei nutzt eine KI-basierte Gesichtserkennung. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die Berliner Polizei hat eine umstrittene Gesichtserkennungssoftware bereits in 6 Fällen eingesetzt. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage des grünen Abgeordneten Vassili Franco hervor. Demnach fanden die Einsätze nicht in Berlin selbst, sondern im Rahmen der Amtshilfe in Brandenburg und Sachsen statt. Ziel der Maßnahmen waren insgesamt 31 Verdächtige, die mit bandenmäßigem Diebstahl in Verbindung gebracht werden.
Der IT-Dienst Mein Justizpostfach ist aktuell nicht verfügbar.
Nutzerinnen und Nutzer des Portals Mein Justizpostfach des Bundesministeriums der Justiz hatten diese Woche mehrere Tage lang keinen Zugang zu ihrer Korrespondenz. Bei Aufruf der Startseite erschien die Meldung, dass Wartungsarbeiten durchgeführt würden. Auf einer Seite der Bund-ID des Bundesinnenministeriums fand sich der Hinweis, dass es seit dem 19. August technische Störungen bei der Nutzung des Portals gab. Diese wurden offenbar behoben, der Dienst steht wieder zur Verfügung. Gründe für die technischen Probleme wurden nicht angegeben.
Niederländische Minister müssen ihre Smartphones abgeben.
Die neue niederländische Regierung hat sich bei Kabinettssitzungen ein Anwesenheitsverbot für elektronische Endgeräte wie Mobiltelefone und Smartwatches auferlegt. Auch Notebooks, Tablets, Drahtlos-Headsets und andere funkende Elektronik sind von der Regelung betroffen. Ministerinnen und Minister müssen die Geräte vor den Kabinettssitzungen in Schließfächer ablegen. Grund für die neue Vereinbarung im niederländischen Kabinett ist die Sorge vor Lauschangriffen.
Datenschützer legen Beschwerden gegen das EU-Parlament ein.
Anfang Mai informierte das EU-Parlament seine Belegschaft über ein massives Datenleck in der Rekrutierungsplattform People. Davon betroffen waren die persönlichen Daten von mehr als 8000 Personen, darunter Pässe, Strafregisterauszüge, Aufenthaltsdokumente und Heiratsurkunden. Eine Ursache ist bisher nicht öffentlich bekannt. Diese Woche hat die Gruppe None of Your Business des Bürgerrechtsaktivisten Max Schrems zwei Beschwerden im Namen von 4 ParlamentsmitarbeiterInnen beim Europäischen Datenschutzbeauftragten eingereicht. Ihrer Einschätzung zufolge verstößt das Europaparlament gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung.
Fast jeder zweite Haushalt kämpft mit Internetausfällen.
In 47% der Haushalte in Deutschland ist das heimische Internet in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal ausgefallen. Das ergab eine Online-Umfrage von InnoFact für das Vergleichsportal Verivox. Im Jahr zuvor waren es noch 61%. 17% der befragten Haushalte beklagten mehrfache Ausfälle. Auch dieser Wert ist rückläufig. Im Vorjahr lag die Quote noch bei 25%.
Immer mehr Menschen nutzen intelligente Haushaltsgeräte.
In 46% der Haushalte in Deutschland kommt mindestens eine Smart-Home-Technologie zum Einsatz. 2022 waren es 43%. Das geht aus einer Erhebung des Digitalverbands Bitkom anlässlich der anstehenden Elektronikmesse IFA hervor. Zu den intelligenten Haushaltsgeräten zählen Saugroboter, smarte Strom- und Wasserzähler sowie Alarmanlagen. Vor allem ältere Menschen stehen diesen Technologien zunehmend offen gegenüber.
Sternzeit, 24. August. Aus der Traum vom schnellen Mondflug. Ein japanischer Unternehmer hat einst Künstlerinnen und Künstler eingeladen, gemeinsam mit ihm um den Mond herumzufliegen und sich und die ganze Welt vom Kosmos inspirieren zu lassen. Doch nun ist der Traum vom Dear Moon geplatzt. Der liebe Mond bleibt unerreichbar. Yusaku Maezawa hatte sich 2018 mit der Firma SpaceX von Elon Musk zusammengetan. Bis spätestens 2023 wollte er mit seiner Kunstcrew zum Mond fliegen. Das Jahr ist Geschichte und es ist immer noch nicht absehbar, wann Menschen mit einem Starship-Raumschiff zum Begleiter der Erde fliegen können. Daher hat der japanische Unternehmer nun seinen Ausstieg aus dem Projekt verkündet. Diese Entscheidung treffe er schweren Herzens, aber sie sei unvermeidbar, teilte er in einem kurzen Text ebenso kühl wie entschlossen mit. Man habe, so versichert er, großen Respekt für SpaceX, das in unbekanntes Gelände vordringe. Das Raumfahrtunternehmen ist extrem erfolgreich, kocht aber auch nur mit Wasser. Ein Flug zum Mond ist schon für Raumsonden nicht einfach, mit Menschen ist alles ungleich komplizierter. Das Starship, die größte je gebaute Rakete, ist zwar auf gutem Weg, aber immer noch weit entfernt von Routineflügen ins All. Wann erstmals Menschen an Bord gehen oder gar zum Mond fliegen, ist noch völlig offen. Die NASA nennt immer noch 2026 als Jahr der nächsten Mondlandung. Aber das gilt als sehr optimistische Annahme. Dear Moon, der liebe Mond, wird noch einige Zeit seine Ruhe vor den Menschen haben.
Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.